Maidons Meinung. Ganz herzlich willkommen dazu. Natürlich an meiner Seite Alfred Maidon. Willkommen auch dir.
Ja, willkommen auch dir.
Danke. Einiges los in den letzten Tagen, über das wir sprechen müssen. Die ein oder andere Bilanz, die schon vorgelegt wurde und die auch noch vorgelegt wird am heutigen Donnerstagabend. Vorher müssen wir aber über die FED-Entscheidung sprechen. Das war das Ereignis quasi des gestrigen Tages, bevor dann heute die EZB nachziehen wird. Aber in die Zukunft können wir jetzt nicht blicken, aber auf das gestrige Ergebnis. Wobei es war auch keine große Überraschung, oder?
0,25%. 0,25% Zinserhöhung war erwartet worden mit einer Wahrscheinlichkeit, glaube ich, von 99,8%. Also das war klar. Aber das Überraschende, oder sagen wir mal, das klar war auch, dass Jerome Powell an seiner harten Linie festhalten wird, dass es weitere Zinserhöhungen geben wird, das hat er auch nochmal gesagt. Da hätte man jetzt eigentlich erwarten können, dass der Markt eher negativ reagiert, aber er hat erst ein bisschen gefallen, aber dann ging es doch recht stark nach oben, weil der Markt offensichtlich Powell mittlerweile ignoriert. Weil man einfach sagt, wir glauben das nicht, also wir glauben, Powell sagt nicht, dass es Zinssenkung geben wird dieses Jahr, der Markt glaubt das. Und die einzige Aussage, die vielleicht ein bisschen überraschend war, war, dass Powell doch dann eingestehen hat müssen, dass die Inflation zurückkommt. Also die Inflationsraten werden geringer. Und wahrscheinlich war es das, das ein bisschen den Markt dann beflügelt hat. Also tatsächlich ist man jetzt unterschiedlicher Auffassung und man geht davon aus, dass der Powell noch später vielleicht auch mit den Zinsen runtergehen wird.
Und gerade die Tech-Werte haben extrem stark dann reagiert.
Absolut, die sind also, ja besonders zinssensitiv. Ja. Und ich habe es ja ein paar Mal gesagt, die Inflationsraten werden wahrscheinlich viel stärker fallen in den nächsten Monaten als angenommen, weil natürlich viele Indikatoren schon das anzeigen. Und insoweit ja, sieht es eigentlich ganz gut aus. Und wahrscheinlich wird wirklich die Zinsstrategie sich noch ändern.
Da hat die Zinssetzung schon im regulären Handel bei den Tech-Werten für Bewegung gesorgt. Im nachbörslichen Handel war es dann die ein oder andere Zahlenvorlage, zum Beispiel von Meta-Plattforms, gab es eben Quartalszahlen. Man hat die Erwartungen übertroffen. Die Aktie, die hat sehr ordentlich zugelegt nachbörslich.
Ja, wobei die Erwartungen hat man eigentlich gar nicht so übertroffen. Der Umsatz war exakt wie erwartet und der Gewinn sogar etwas schwächer. Entscheidend war eigentlich die Aussagen von Mark Zuckerberg, der gesagt hat, man wird die Ausgaben reduzieren, man wird nicht mehr so viel investieren oder ausgeben, wie ursprünglich angenommen. Und das wird 2023 wird das Jahr der Effizienz. Und das kam natürlich sehr gut an, denn Meta wurde ja vorgeworfen, auch zu Recht, finde ich, man gibt zu viel Geld für, in Anführungszeichen, Quatsch aus, also für seine Meta-Aktivitäten für das Metaverse. Daran wird man festhalten, da gibt es auch keine Einschränkung, aber insgesamt will man die Kosten senken, effizienter werden und das hört man natürlich gern an der Börse und so weit. Ging es nach oben, man muss natürlich auch sehen, wenn man sich den Chart anschaut, dann sieht man auch, die Aktie hat jetzt sich nicht so gut entwickelt im letzten Jahr, um es mal vorsichtig auszudrücken. Insoweit reicht im Moment schon so kleine positive Lichtblicke, reichen schon aus, um Kurse doch kräftig nach oben zu bewegen. Es ging, glaube ich, nachbörslich um fast 20% nach oben, 18%, sowas war es. Also wir sind jetzt dann definitiv über der 200-Tage-Linie, auch das erste Mal seit ewigen Zeiten. Ohnehin, wir hatten ja einen sehr starken Jahresauftakt für alle Tech-Werte und ich habe es gesagt, das reicht im Moment schon aus, so, wenn es nicht ganz so schlecht wird und wenn man so ein bisschen optimistisch nach vorne schaut und so weit, ja, sieht das.
Aber es hat deine grundsätzliche Meinung nicht geändert, was mir
absolut angeht? Nicht, überhaupt nicht. Also ich fand Facebook auch schon nicht gut und seitdem die Firma Meta heißt, ist es eigentlich eher noch schlechter geworden. Ja, weil nochmal, also wer sein Geschäftskonzept aufbaut auf der Nutzung von privaten Daten, der wird immer Probleme bekommen und das ist bei Meta so und wie gesagt, die Metaverse-Aktivitäten, das sehe ich überhaupt nicht so, wie das Mark Zuckerberg sieht. Sind wir mal unterschiedlicher Auffassung, kann ja auch mal passieren.
Definitiv. Du warst auch zuletzt eher skeptisch, was das Geschäftsgebaren von Paletten angeht. Da gab es auch Zahlen, die sind sehr positiv aufgenommen worden, vor allem wie eigentlich der Ausblick positiv aufgenommen worden. Auch da waren es eigentlich wieder wahrscheinlich Kleinigkeiten, die zu einer starken Reaktion geführt haben.
Die Zahlen jetzt eigentlich weniger, also die Zahlen sind eigentlich erschreckend schlecht. Also Peloton ist immer noch tief in den roten Zahlen, negativer Cashflow, kein Wachstum mehr. Das ist alles andere als schön, aber der neue Firmenchef, ich habe den Namen jetzt gar nicht parat, der hat gesagt, das wird ein episches Comeback von Peloton. Und wahrscheinlich war es das. Im Moment ist es wirklich so, Worte zählen mehr als Zahlen, Ausblicke und Ankündigungen. Also Peloton will die Wende schaffen, man will auch wieder wachsen, man will zurück in die schwarzen Zahlen, zumindest bis Ende dieses Jahres, wenn wir das schaffen. Es ist ein langer, zäher Weg. Und ja, das wird gefeiert und die Aktie ist nachbörslich um, ich weiß nicht, über 20%. Ah nee, die Zahlen kamen ja schon
vor
27% gestern gestiegen. Ordentlich für einen Tag. Das wird jetzt nicht jeden Tag so sein. Also auch hier vom Chart, schönes Comeback. Richtiger, massiver Ausbruch nach oben. Aber ich würde trotzdem da zum Traden kann man da vielleicht mal was machen. Aber ist auch die Frage, soll ich jetzt noch draufspringen? Das würde ich auch nicht machen. Also als langfristiges Investment ist Peloton schon lange nicht mehr interessant.
Da hätte man vor den Zahlen einsteigen müssen, in Anführungsstrichen müssen.
Hätte man.
Dann hätte man ja eben gute Gewinne erzielt. Jetzt ist die Chance vergeben, aber Amazon wird heute Zahlen vorlegen, nachbörslich. Was wird erwartet und sollen wir vor den Zahlen
heute ist ja ein ganz großer Tag. Heute bringt, also die drei A's, Amazon, Apple und Alphabet bringen heute ihre Quartalszahlen. Ja, man muss bei Amazon, ich glaube, man kann Amazon kaufen. Ich habe es ein paar Mal gesagt an der Stelle, man muss Amazon unter 100 haben. Das sind Kurse, die gab es lange nicht und die wird es wahrscheinlich auch lange nicht mehr geben. Wir waren eine ganze Zeit unter 100, wir waren sogar fast runter bis 80, jetzt sind wir wieder drüber. Auch hier geht es bei den Zahlen eher weniger um die Zahlen, weil es geht nicht mehr um 2022. Das ist abgehakt. Es war ein schlechtes Börsenjahr für Tech-Werte. Wir haben 23, ein furioser Jahresauftakt. Jetzt geht es vor allen Dingen um den Ausblick bei Amazon. Wie wird das laufende Quartal? Und vor allen Dingen geht es auch um die Cloud-Sparte. Ich habe sogar eine Grafik mitgebracht.
Genau, können wir uns mal anschauen. Zwei Grafiken.
Das ist nämlich wichtig. Ja, das Cloud-Geschäft ist vom Umsatz her gar nicht so entscheidend, aber es macht den kompletten Gewinn in den letzten Quartalen. Also, oder anders, ohne das Cloud-Geschäft hätte Amazon sogar im vorletzten Quartal Verluste gemacht. Insoweit ist es wichtig. Man sieht es hier, das ist die Umsatzaufteilung. Ja, nicht ganz so gut zu erkennen. Das hier sind die Umsätze in den USA. Das sind die Umsätze außerhalb der USA. Man sieht immer noch mehr Umsatz in Amerika als sonst in Europa, in ganz Europa. Und das hier unten ist die Cloud-Sparte, wie man sieht. Das ist vom Umsatz gar nicht viel, aber es macht mehr als den kompletten Gewinn aus. Und das ist der wichtige Teil für Amazon. Da wird Geld verdient. Da ist man Marktführer, wie man hier sieht. Das sind die Cloud-Anbieter. Das ist Azure von Microsoft, Google. Also das sind die drei großen. Danach kommt dann Alibaba, IBM. Man sieht, ein Drittel des Marktes, es war mal viel mehr, aber so langsam kommen natürlich auch, insbesondere Google holt stark auf. Wird heute Abend auch wichtig sein für Alphabet, wie die Google-Zahlen werden, wie die Google-Cloud-Zahlen werden. Wichtig also bei Amazon ist die Cloud-Sparte. Das wird man dann sehen. Die Frage ist, soll man jetzt vor den Zahlen rein? Jetzt ist die Aktie auch wieder über 100. Ich würde sie trotzdem noch kaufen, ob vor oder nach den Zahlen, ist eigentlich relativ egal. Amazon ist für mich kein Trade, es ist ein Investment.
Dann schauen wir noch auf Apple an der Stelle. Wie du sagst, werden ja auch da heute Abend die Zahlen vorgelegt. Apple war bislang der einzige oder einer der wenigen Tech-Konzerne aus den USA, die noch keine Stellenstreichungen bekannt gegeben haben. Wie könnte das vergangene Quartal gelaufen sein? Wird man da vielleicht auch sparen müssen in Zukunft?
Also gut ist es nicht gelaufen, so viel steht schon fest. Apple hat ja große Lieferprobleme gehabt oder Zulieferprobleme. Das iPhone 14, gerade das Pro-Modell, war große Zeit, weite Teile nicht verfügbar. Also insoweit weiß man schon oder rechnet man mit einem Umsatzrückgang. Das wäre der erste Umsatzrückgang zum Vorjahr seit 2019 in einem Quartal für Apple. Der Gewinn wird auch zurückgehen, sogar noch etwas stärker. Also das Quartal wird nicht gut, das ist klar. Und auch hier ist die Messlatte jetzt sehr niedrig. Die Gewinnprognosen wurden auch massiv reduziert in den letzten Wochen, wie eigentlich bei allen Technologiewerten. Die Chance ist gut, dass zumindest der Ausblick dann auch besser wird als gedacht oder optimistisch wird. Davon kann man wohl ausgehen. Die Frage ist, was die Aktie dann macht. Es ist immer, wir haben natürlich jetzt schon einen recht starken Kursanstieg gehabt in den letzten Wochen seit Jahresbeginn. Und ja, die Zahlen sind, wie gesagt, zweitrangig wichtig. Es ist auch hier der Ausblick, Ankündigung, wird es besser mit dem iPhone. Aber was man sagen muss, das iPhone hat sich im letzten Jahr gut geschlagen. Insbesondere in China, ein sehr wichtiger Markt. Da hat man sogar Marktanteile hinzugewonnen. Davon wird es natürlich auch abhängen, wie die iPhone-Zahlen waren. Insgesamt glaube ich, dass ja, man doch mit einem positiven Ausblick rechnen kann. Also das sieht dann ja auch ganz gut aus.
Gut, dann schauen wir jetzt auf Zahlen, die es schon.
Auch sehr spannend. Ja. 200-Tage-Linie auch kurz davor. Mhm. Der Chart, sehr interessant. Wir haben hier sogar
Abwärtstrend gebrochen.
Sieht ein bisschen aus wie der S&P, der sieht so ähnlich aus. Da ist auch der Abwärtstrend gebrochen.
Dann schauen wir auf Tesla. Da gab es schon Zahlen. Wir haben aber noch keine Gelegenheit gehabt, darüber zu sprechen. Die wurden schon letzte Woche vorgelegt. Deine Meinung zum Zahlenwerk?
Ja, auch da, Zahlen waren okay, ein bisschen besser als gedacht, gerade beim Gewinn. Das ist gut, aber das wichtige Quartal kommt ja jetzt erst noch, wenn die Preissenkungen wirksam geworden sind in Europa, den USA und China, also weltweit. Da wird man sehen, wie sich das auf die Margen niederschlägt. Das wird spannend. Aber ja, die Zahlen waren gut. Vor allen Dingen auch hier war der Ausblick gut. Man hat für das Jahr 2023 1,8 Millionen Auslieferungen angekündigt. Da war man erst ein bisschen enttäuscht. Aber Elon Musk hat dann während dem Analystencall noch gesagt, ja, er rechnet eigentlich, wenn nichts Schlimmes passiert, mit 2 Millionen Autos. Und das kam dann wirklich sehr gut an. Das wäre nämlich ziemlich genau die Wachstumsrate von 50%, die man ja langfristig anstrebt. Und nochmal zu diesen Preissenkungen. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde das genau richtig. Wichtiger ist, erstmal Marktanteile zu gewinnen, noch mehr Marktanteile zu gewinnen. Und das schafft man mit dieser Preissenkung natürlich, weil man sich komplett neue Käufergruppen erschließt, die man vorher gar nicht hatte. Also bei Model Y wird die Käufergruppe, die vervierfacht sich durch die Preissenkung, die Zielgruppe. Und das ist natürlich wichtig. Und die Margen werden ein bisschen leiden, aber ich glaube, Tesla kann einen Großteil abfangen durch diese enorme Skalierung, die man hat durch die neuen Gigafactories, wenn man sich da mal bei Videos anschaut, wie effizient das da alles funktioniert. Und auch durch die gefallenen Rohstoffpreise, davon wird man auch profitieren. Also die Margen werden, glaube ich, gar nicht so stark schrumpfen wie befürchtet. Das wurde auch an der Börse honoriert. Die Aktie hat einen Riesenlauf hingelegt von knapp über 100 auf 180. Also das sind tatsächlich jetzt fast 80% seit Jahresanfang, glaube ich, 60. Der beste Megacap, also Firmen über 200 Milliarden Börsenwert in diesem Jahr. Geht das so weiter? In dem Tempo nein. Aber ich habe es ja mal gesagt, für mich der untere faire Wert der Aktie ist so bei 200. Also drunter hätte sie eigentlich gar nicht fallen dürfen. Jetzt wird das wahrscheinlich dann irgendwann die neue Basis sein. Da kommen wir jetzt erstmal nochmal hin. Das wird jetzt, glaube ich, noch zügig gehen. Und dann wird es auch erstmal eine Verschnaufpause geben. Muss es auch geben. Aber das wird eher so die neue Basis sein. Und ich sehe auch vielleicht... Sogar noch in diesem Jahr können wir die 300 nochmal erreichen und wenn es gut läuft, dann irgendwann auch wieder die alten Höchstkurse von, wir waren, glaube ich, mal knapp über 400. Kann man eigentlich kaum glauben. Ich habe es ja gesagt, ich konnte den Kurs 400 kaum glauben, der kam auch zu früh, aber die 100 waren auch viel zu tief. Wir haben jetzt so ein bisschen das Problem, dass die Analysten die Gewinnprognosen so stark reduziert haben, dass das KGV, was ja teilweise für das Jahr 2023 teilweise mal bei 30 sogar drunter lag, dass es jetzt wieder gestiegen ist, weil die Gewinnprognosen reduziert worden sind. Ich glaube, auch die wurden zu stark reduziert. Und das wird man aber alles sehen mit den ersten Quartalszahlen, die ja dann irgendwann im
Vierteljahr oder so kommen.
Genau, in 3 Monaten kommen.
Gut, das ist noch ein bisschen Zeit. Schauen wir aber zwischendrin immer wieder mal drauf, wenn es da Neuigkeiten gibt. Und die gibt es bei Tesla ja eigentlich am laufenden Band.
Ja.
BYD, da gab es auch Zahlen, vorläufige Zahlen fürs vergangene Jahr. Die waren, wie du selber gesagt hast, als überragend, hast du sie bezeichnet.
Ja, das ist wirklich überragend, weil man hat die Gewinnerwartung deutlich übertroffen. Und man hat im letzten Quartal, ich glaube umgerechnet, 1,1 Milliarden Dollar verdient. Das ist 10-mal mehr als im Vorjahr und fast so viel wie in den 3 Quartalen zuvor. Und das ist wirklich beeindruckend. BYD hat ja schon mit sehr starken Auslieferungszahlen geglänzt, gerade in den letzten Monaten des letzten Jahres. Aber da sieht man mal die Auslieferung. Da ging es nochmal richtig nach oben. Wir waren dann monatelang über 200.000. Aber dass man jetzt auch noch so profitabel ist, damit war nicht zu rechnen, dass das so früh klappt. Aber auch hier ist das der Vorteil. Ich habe höhere Stückzahlen, ich kriege meine Kosten pro Stück runter. Und das schlägt natürlich dann voll auf den Gewinn durch. Und ja, die Verkaufszahlen, gehen wir nochmal zurück. Das war nämlich eigentlich ganz, ganz spannend. Ja, hier sieht man das letzte Jahr, die grünen Balken gegenüber dem Vorjahr, das ist orange, also die Absatzzahlen teilweise verdreifacht. Und jetzt kommt der Januar, das kam nämlich gestern ganz frisch, die Zahl 151.000 gegenüber 230.000 waren es, glaube ich, im Dezember. Ein kräftiger Einbruch. Wie kommt das? Hast du eine Idee? Die Chinesen haben Neujahr gefeiert. Und Neujahr feiern heißt bei denen immer, da ist quasi eine ganze Woche passiert gar nichts.
Ja, alles geschlossen.
Sogar teilweise über eine Woche, da wird dann nur verreist und werden dann eben auch keine Autos gekauft, geschweige denn ausgeliefert. Also insoweit ist es schon normal, dieser Neujahrseffekt, der ist in China immer sehr, sehr stark. Und das wird in den nächsten Monaten auch wieder anziehen. Und dann kommen wir wahrscheinlich auch wieder Richtung 230.000 oder sogar drüber. So, was heißt das für die Aktie? Ja.
Wir können auch auf die anderen Grafiken gucken, so, bevor wir vielleicht auf die Aktie zu sprechen kommen.
Ah, ja, stimmt, genau. Die haben wir noch. Ja. Genau, das sind einmal die, das ist das Gesamtjahr 2022, China, Elektroautos, die meistverkauften Modelle und das ist übrigens, das Rosane sind Plug-in-Hybride und das Dunkelrote sind reine Elektroautos. Mhm. Aber da sieht man in den Top 10, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal BYD, zweimal Tesla mit dem Model Y und dem Model 3 und ansonsten noch einmal, also zwei andere chinesische Hersteller. Also BYD dominiert den Markt, man kann fast sagen, nach Belieben. Also bei der nächsten Grafik sehen wir mal den gesamten Marktanteil. Der ist nämlich erstaunlich. Wir sind mittlerweile bei, das sind nochmal die Gewinne, okay. Haben wir den Markt? Ach, habe ich gar nicht mit dabei.
Nee, das ist die
auf jeden Fall, ich kann es ja sagen, BYD hat einen Marktanteil letztes Jahr gehabt von 33% in China. Und der Elektroautoanteil lag interessanterweise auch bei 30% Marktanteil von allen verkauften Fahrzeugen. Und rein Elektroautos waren, der Marktanteil lag bei 21%. Und dieser Markt wächst weiterhin sehr dynamisch. Und wie gesagt, BYD mit einem Drittel Marktanteil in diesem rasant wachsenden Markt, das ist natürlich schon stark. Und da kriegt insbesondere auch Volkswagen im Moment kein Bein an die Erde. Auch viele andere Hersteller tun sich schwer. Und ja, das wird an der Börse mittlerweile auch so ein bisschen honoriert. Die Aktie hat jetzt diesen, ist eigentlich so ein schöner Rounding Button. Also so ein, das sieht wirklich sehr gut aus. 200 Tage Linie ist durch. Und letztendlich reagiert auch die Aktie auf die guten Zahlen, guten Verkaufszahlen und auch die guten Geschäftszahlen. Da passt alles zusammen. Und wenn jetzt letztes Jahr der Gesamtmarkt nicht so schwach gewesen wäre, dann wäre die Aktie wahrscheinlich jetzt schon auf Rekord hoch und jetzt wird es halt noch ein bisschen dauern, aber diese Spitze da oben, diesen Gipfel, den werden wir nochmal erreichen.
Das war ja dann, wo Buffett jetzt zweimal verkauft hat, oder?
Das genau, Buffett hat sich jetzt nicht mehr gerührt, aber das wird sicherlich nochmal kommen, da wird er wieder einen Mini-Prozentsatz verkaufen. Ich habe es ja gesagt, der Markt hat sich dran gewöhnt und dieser Buffett-Gipfel, der wird schon wieder erreicht werden.
Na gut. Dann schauen wir auf Shell. Auch die haben Zahlen vorgelegt für 2022, für das vierte Quartal und auch für das Gesamtjahr. Das war ein Rekord, ja.
Ja, 40 Milliarden Dollar Gewinn. Das ist wirklich beeindruckend. Ja, man kann mit Öl ordentlich Geld verdienen. Die Frage ist, kann man mit der Aktie Geld verdienen? Kann man auch, vor allen Dingen, weil ja die Ölkonzerne auch Shell gerade so hohe Dividenden ausschüttet. Das ist eine reine Dividendenaktie eigentlich. Ist kein Geheimnis, ich bin jetzt kein Freund von Öl und ich glaube auch, wie viele andere, da bin ich nicht alleine, dass der Ölverbrauch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zurückgehen wird und zwar sehr deutlich zurückgehen wird, weil wir ja die große Energietransformation haben. In allen Bereichen wird weniger Öl gebraucht, insbesondere im Transport, Thema Elektroautos, aber auch im Bereich Energieerzeugung. Also das, ja, die Zukunft finde ich jetzt nicht so interessant, ist jetzt auch keine Aktie, die ich unbedingt haben möchte, empfehlen möchte. Aber wie gesagt, schöne Dividendenwert. Und das Problem ist so ein bisschen, man hat jetzt diesen Riesengewinn. Und da könnte man ja, wenn man clever wäre, sich überlegen, ja, Öl wird langfristig nicht mehr so gut laufen. Ich investiere in andere Bereiche. Das macht Shell ja auch, aber zu wenig. Und jetzt hätte man diese 40 Milliarden durchaus nehmen können. Aber Shell macht lieber ja, Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Eher nicht. Aber das muss man selber wissen.
Wir können ein bisschen noch länger in die Vergangenheit gucken. Wir sehen auf Jahressicht, hat sich gar nicht so viel getan. Bei Scheller, wir haben das Ganze noch etwas länger.
Das ist eigentlich erstaunlich, dass trotz dieser guten Zahlen die Aktie gar nicht reagiert. Ja genau, und das ist eigentlich das, was ich gesagt habe. Das ist eine Dividendenaktie. Kursgewinne kann man machen, wenn man Trader ist und hier einsteigt und dann da wieder rausgeht. Da hat man sein Geld auch oder 50%. Hier ging es immerhin von dem Corona-Tief von 10, ja mehr als verdoppelt. Aber unterm Strich, wer 2006 oder 2007 da oben eingestiegen ist, jetzt sind wir genau auf dem gleichen Niveau. Das ist eine Rendite in 14 Jahren von null. Das ist jetzt nicht so viel. Aber wie gesagt, das machen die Dividenden wieder wett. Ja, ist jetzt keine Aktie für mich, aber wer Spaß an Öl hat, rein.
Du hast einen anderen Sektor aus dem Rohstoffbereich im Fokus, auf den wir jetzt blicken werden. Den Lithium-Sektor meine ich. Wir schauen auf American Lithium. Die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie wurde ja hier veröffentlicht. Was hat die ergeben?
Genau, die kam gestern und es geht um das, American Lithium hat ja drei Projekte, zwei Lithium-Projekte, eins in den USA und eins in Peru. Und in Peru hat man noch ein Uran-Projekt, was man in die Börse bringen will. Jetzt gab es gestern die Wirtschaftlichkeitsanalyse von dem größten Projekt, das ist das in Nevada. Und da kam raus, dass der Nettokapitalwert nach Steuern bei etwas über 3,2 Milliarden Dollar liegt. Und wenn man kann auf diesem Projekt auch noch Magnesiumsulfat abbauen, wenn man das auch noch macht, nicht nur Lithium, sondern eben noch einen zweiten Rohstoff, dann kommt man sogar auf einen Kapitalwert von 6 Milliarden Dollar. So, wie ist das jetzt einzuordnen? Es gibt so eine Faustformel, es werden Übernahmen gemacht, da zahlt man sogar den vollen Kapitalwert, aber auch teilweise mit einem Abschlag von vielleicht 30%, manchmal auch mehr. Das ist immer sehr unterschiedlich. Aber wenn ich jetzt nur diese 3 Milliarden nehme, davon 30% abziehe, dann bin ich ungefähr bei 2 Milliarden Dollar. Und ich habe eine Bewertung im Moment der Aktie von 800 Millionen. Also da ist noch viel Luft nach oben. Also diese Wirtschaftlichkeitsanalyse hat doch klar gezeigt, wie werthaltig das Projekt ist. Vielleicht noch hinzuzufügen, man hat bei dieser Berechnung einen Lithiumpreis angesetzt von 20.000 Dollar pro Tonne. Und das ist eigentlich relativ wenig. Wir haben jetzt aktuell, man sieht, der Preis ist extrem gestiegen für Lithium, hat in der Spitze 600.000 Yuan erreicht. Das sind ungefähr 80.000 Dollar gewesen. Wir sind jetzt ein bisschen runtergekommen, sind bei 70.000 Dollar pro Tonne. Und wie gesagt, ein American Lithium rechnet mit 20.000. 70.000 wäre vielleicht ein bisschen vermessen, aber im Moment werden so Langfristverträge eher im Bereich 50.000, 60.000 gemacht. Und es gab jetzt auch eine neue Studie von Albemarle. Ach, da haben wir es schon, genau. Die haben mal geschaut, wie der Lithiummarkt sich entwickeln wird. Und wir sind jetzt hier bei 800.000 Tonnen in diesem Jahr. Und wir gehen rauf bis 2030 auf 3,7 Millionen Tonnen. Also der Lithiummarkt wird sich vervielfachen. Mhm. Und das ist auch ganz interessant, das Hellgelbe kann man gar nicht sehen. Jedes Jahr erhöht Albemarle seine Prognose. Also man war ursprünglich mal hier für 2030 und jetzt von 2 sind wir jetzt schon bei 3,7. Also wenn eines relativ sicher ist, dass die Nachfrage nach Lithium steigen wird, tatsächlich sogar stärker als gedacht, und das Angebot wird nur sehr schwer hinterherkommen, denn wie gesagt, das hat Albemarle auch nochmal gesagt, es dauert 10 bis 15 Jahre, ein Lithiumprojekt in Produktion zu bringen, eine sehr lange Zeit. Und es müssen über 100 Projekte in Produktion gebracht werden, damit diese Nachfrage gedeckt werden kann. Und da ist natürlich wichtig, wenn es neue Projekte gibt, und das ist eins, dieses TLC-Projekt, wo jetzt die Analyse rauskam gestern, das ist eins der größten weltweit und ich glaube das zweitgrößte in den USA. Und da wird Lithium ja gebraucht. Es gab ja jetzt den Deal GM mit Lithium Americas, die haben sich beteiligt, die erste Beteiligung eines Autoherstellers direkt in einer Lithiumfirma, in einer Lithium Explorer, sowas gab es noch nie. Das ist ein Game Changer, das wird den ganzen Markt ändern und es wird auch nicht die letzte Beteiligung gewesen sein. Und soweit ist American Lithium da auch im Fokus, weil man eben tatsächlich dieses Riesenprojekt hat in Nevada, was jetzt auch sehr wirtschaftlich ist und sehr teuer ist. Spannend, und die Aktie hat gestern kaum reagiert auf die Nachricht. Das liegt so ein bisschen daran, dass natürlich im Vorfeld es schon kräftig nach oben ging. Aber es gab ja auch viele gute Nachrichten, unter anderem den Börsengang in den Nasdaq. Ja, das nächste, was jetzt ansteht, ich bin mal gespannt. Das Interesse, ich schätze mal, bei American Lithium sind gestern die Telefondrähte schon ein bisschen heiß gelaufen. Denn dieses Projekt, das ist doch für den einen oder anderen sicherlich interessant. Und jetzt weiß man doch endlich, was es wert ist.
Dann können da vielleicht auch Angebote auf dem Tisch landen beim Konzern. Wir können mal in die Vergangenheit auch hier noch gucken. Kommt mir gerade, wir haben hier auch den 5-Jahres-Chart, dass man mal sieht, auch, wo die Aktie noch vor ein paar Jahren stand und wo sie jetzt steht.
Genau, da sieht man auch, dass man bei Lithium-Aktien gute Nerven haben muss. Also es gab mal einen Anstieg bis auf 4 und dann ging es wieder runter, fast bis auf 1. Also das ist schon wild. Aber unterm Strich sieht man natürlich schon ein Aufwärtstrend. Ja. Und auch vollkommen zu Recht. Es ist natürlich so, es gibt an der Börse hunderte Lithium-Explorer und es werden es am Ende nur ganz wenige in Produktion schaffen. Oder aber die Projekte werden verkauft oder die ganze Firma wird verkauft, gibt es auch, aber das schaffen die wenigsten. American Lithium ist drauf und dran, das hinzubekommen. Und wie gesagt, es gibt noch viele Katalysatoren, demnächst auch der Börsengang des Uranprojektes. Im ersten Quartal sollen dann noch kommen, auch das wird für Fantasie sorgen. Das ist auch nochmal eine ordentliche Bewertung von 300 Millionen Dollar, die da quasi gehoben wird. Spannend, spannender Markt, und das ist sicherlich eine der spannendsten Aktien.
Einen spannenden Wert aus dem Sektor haben wir auch noch heute damit dabei, Standard Lithium. Auch da ist eine Beteiligung eines Autobauers denkbar?
Ja, klar. Im Moment sind gerade die Firmen im Fokus, die Projekte haben in Nordamerika. Und das ist eben American Lithium, und Standard Lithium hat ja auch sein Projekt in Arkansas, in den USA, und auch da kommt man gut voran mit dem Projekt. Es soll 2025 in Produktion gehen, und man ist jetzt gerade dabei, schon bei der finalen Machbarkeitsstudie. Und wenn man die hat, kann man quasi mit dem Produktionsaufbau beginnen. Und ja, das Projekt ist auch relativ groß. Man hat auch zwei Projekte, beide in relativer Nähe zueinander, beide in den USA. Ja, heiß begehrt. Es gibt mit Sicherheit da auch schon viele Gespräche. Das Interesse ist natürlich groß, weil natürlich auch Lithium gefördert wird durch den Inflation Reduction Act. Man will Batteriefabriken in den USA haben, weil wir Lithiumproduktion in den USA haben, und deswegen sind diese Werte, ja, das Rennen ist eröffnet, die Jagd auf Lithiumprojekte, und da sind diese beiden Firmen sehr stark im Fokus.
Jetzt haben wir aber vor einem Jahr, naja, nicht ganz, aber auf einem ganz anderen Niveau notiert trotzdem als jetzt im Moment noch. Könnten wir das dann trotzdem bald wiedersehen? Ähnliches Niveau?
Wenn man den Chart von Merck und Lithium sieht, also auch hier langfristig, es gibt riesen Ausschläge. Das ist auch so ein bisschen, ja, je nachdem, wie die Anleger gestimmt sind. Und dann gab es letztes Jahr diese Prognose von Goldman Sachs, dass der Lithiumpreis auf 16.000 fallen wird. Sowas belastet dann. Und während dann die Produzenten nur so ein bisschen schwanken, ist es bei den Explorern natürlich ganz, ganz anders. Weil da geht es um, ja, entweder schaffe ich es oder ich schaffe es nicht. Also um Leben und Tod, wenn man so will. Und darum sind diese Ausschläge so groß. Aber genauso schnell geht es eben auch wieder nach oben. Und jetzt ist das Pendel gerade umgeschlagen. Jetzt ist wieder High Life, wie gesagt, das Rennen geht los um gute Projekte. Und es ist ja so, wenn ich als Autohersteller bei einem Batterielieferanten bestelle, dann muss ich den nicht kaufen, sondern ich kann ja meine Bestellung erhöhen oder runterfahren. Aber bei Lithium genauso. Aber wenn ich einen Lithium-Explorer kaufe, dann ist der für die anderen weg. Die können da nichts mehr bestellen. Und insoweit muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Wenn man da, also ich denke mal, die Produzenten sind alle ausverkauft. Und jetzt geht es um die zukünftigen Produzenten. Und das sind diese Firmen, und die sind jetzt eben voll im Fokus.
Also es ist nicht für schwache Nerven geeignet, aber bringt eben auch viel Fantasie mit.
Ja, man muss halt da einfach mal das aushalten können.
Ab und zu Augen zu, wenn es dann wieder mal so eine
Phase Wenn man die gibt. Richtigen Aktien hat.
Ja, das ist sowieso mal
wichtig. Das sind zwei richtige.
Gut, dann waren das die Schlussworte für heute. Dankeschön, Alfred, für deine Einschätzungen. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.